Das Thema Glaube und Wissenschaft haben wir heute Morgen unter einem naturwissenschaftlichen Beispiel betrachtet, unter den Fragen und Aussagen von Richard Dawkins und Stephen Hawking. Und im zweiten Teil geht es um das Verhältnis von Glaube und Wissenschaft unter einem geisteswissenschaftlichen Thema, nämlich die Auferstehung von Jesus Christus aus der Sicht eines Historikers. Fakt oder Fiktion? Das war ja die letzte der Thesen von Richard Dawkins, dass die Evangelien eine moderne literarische Erfindung sind. Dass sie genauso eine Erfindung sind wie der Roman Sakrileg von Dan Brown. Dass der Roman Sakrileg von Dan Brown eine Erfindung historischer Art ist, das konnte man damals ja in vielen Zeitungen nachlesen, als der Film in die Kinos kam und sich viel damit beschäftigt haben, weil wohl offensichtlich viele Leser der Meinung waren, dass das, was Dan Brown in seinem Buch schreibt, tatsächlich stimmen würde. Heute Morgen hatte ich schon bei meiner Vorstellung gesagt, dass das Thema der Auferstehung für mich selbst von einer großen Bedeutung ist. Es ist sogar so, dass ich eigentlich zu der Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben erst gekommen bin, durch den Schulfreund, der davon sprach, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden sei. Und das hat mich dazu geführt, mich mit dieser Frage zu beschäftigen. Ich bin Althistoriker, habe am Althistorienseminar in München studiert und wurde dort promoviert und habe mich da auch sehr stark mit der Frage der Auferstehung beschäftigt, weil mich interessiert hat, was kann ein Historiker zur Auferstehung sagen? Und was ich da so herausgefunden habe, das möchte ich Ihnen heute Morgen jetzt mitteilen. Es geht also rein um die historische Frage. Und es ist so, dass dieses Thema Auferstehung jetzt nicht nur ein Thema ist, was mich persönlich interessiert, weil es in meiner eigenen Lebensgeschichte eine große Rolle spielt, sondern es ist ein Thema, was für den christlichen Glauben von einer ganz zentralen Bedeutung ist. Das kann man sich mit ganz wenigen Zitaten deutlich machen. Also zum Beispiel im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, da schreibt Paulus, wenn Christus nicht von den Toten auferstanden ist, so schreibt er an die Gemeinde in Korinth, dann lebt ihr in einer Illusion. Dann ist euer Glaube Illusion. Oder er schreibt, das Vers 14, im Vers 17, dann seid ihr noch in euren Sünden. Und die Frage der Sündenvergebung ist ja zentraler für den christlichen Glauben. Aber wenn Christus nicht auferstanden ist, dann seid ihr noch in euren Sünden. Dann gibt es keine Sündenvergebung. Oder im 1. Petrusbrief heißt es, wir sind wiedergeboren, wird dort der Gemeinde mitgeteilt, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus Christus. Das heißt, der Grund der christlichen Hoffnung, auch der Grund des christlichen Glaubens, werden im 1. Petrusbrief bzw. im 1. Korintherbrief mit einem historischen Ereignis zusammengebracht. Mit etwas, was innerhalb der Geschichte stattgefunden hat. Die Auferstehung von Jesus Christus. Von daher sind Christen auch sehr an historischen Fragen interessiert. Man kann das noch nachempfinden, wenn man das Glaubensbekenntnis sich vergegenwärtigt. In vielen Gemeinden wird ja sonntags das christliche Glaubensbekenntnis gesagt. In diesem Glaubensbekenntnis kommen drei Namen vor. Jesus, Maria und Pontius Pilatus. Dass Jesus und Maria vorkommen, das überrascht wahrscheinlich kaum jemanden. Pontius Pilatus, da kann man sich fragen, was soll der Pontius Pilatus im christlichen Glaubensbekenntnis? Da heißt es, gelitten, gekreuzigt unter Pontius Pilatus. Es soll also deutlich gemacht werden, das, was in diesem Glaubensbekenntnis über Jesus von Nazareth ausgesagt wird, das hat nicht irgendwann, irgendwo, irgendwie stattgefunden, sondern zur Zeit des Pontius Pilatus. Als Pontius Pilatus, wie es in vielen Übersetzungen heißt, Statthalter von Judäa war. Und den kann man datieren, diese Statthalterschaft, weil wir auch über Pontius Pilatus andere Aufzeichnungen haben als im Neuen Testament. Und wir wissen, dass er in den Jahren 26 bis 36 nach Christi Geburt dort Statthalter war. Also eine Person der Geschichte. Und für die Christen ist es wichtig zu sagen, das, was sich hier abgespielt hat über Jesus von Nazareth, war nicht irgendwann, irgendwo, irgendwie, sondern zur Zeit des Pontius Pilatus. Also irgendwann in den Jahren zwischen 26 und 36 nach Christi Geburt. Und die Auferstehung ist für Christen so bedeutsam, dass sie mehrmals im Jahr daran denken. Eigentlich denken sie jeden Sonntag daran, denn Sonntag ist der Tag der Auferstehung. Im Russischen sind ja auch Auferstehung und Sonntag identische Worte. Und auch in 70 Jahren Kommunismus haben sich Kommunisten, wenn sie sich an einem Sonntag verabredet haben, an der Auferstehung verabredet. Und das andere, in ganz besonderer Weise Ostern, dort wird in ganz besonderer Weise der Auferstehung von Jesus Christus gedacht. Also für Christen ist ein Ereignis in der Geschichte zentral. Und wenn man das Neue Testament liest, dann hat man den Eindruck, der christliche Glaube ist überhaupt nur entstanden, weil die Jünger gesagt haben, Jesus ist nicht im Tode geblieben, er ist leibhaftig auferstanden. Das hat sozusagen die christliche Religion in Bewegung gesetzt. Also das Thema Auferstehung ist von einer ganz großen Bedeutung für den christlichen Glauben. Deshalb lohnt es sich, im Zusammenhang mit der Auferstehung oder mit der Auferstehung als Beispiel, sich etwas genauer anzusehen, was man als Historiker dazu sagen kann. Bei Historikern ist es so, das haben Sie eben schon ganz kurz gemerkt, Historiker interessieren sich natürlich viel auch für Daten, natürlich für Fakten, aber auch für Daten, also wann war was. Und wenn wir jetzt über Jesus von Nazareth historisch nachdenken, dann fragen die Historiker sich einmal, wann hat er denn gelebt und warum ist sein Leben in Erinnerung und sollte sein Leben in Erinnerung bleiben? Also zunächst zu den äußeren Daten, die sind, wie man sich denken kann, nicht ganz einfach. Also die Frage, wann ist Jesus geboren, das weiß man nicht ganz genau. Das ist aber nichts Ungewöhnliches. Auch bei anderen antiken Personen weiß man das Geburtsjahr nicht genau. In einer erst kürzlich erschienenen Biografie über den Kaiser Konstantin den Großen heißt es, er ist irgendwann zwischen 272 und 286 geboren. Also eine ganz schöne Spanne. Also irgendwo zwischen 272 und 286 geboren. Bei Jesus die Spanne nicht ganz so groß, aber auch noch groß genug. Die meisten Historiker gehen davon aus, dass Jesus etwa im Jahre 7, am Ende des Jahres 7 vor Christi Geburt geboren ist. Das muss nicht beunruhigen, dass Christus vor Christi Geburt geboren ist. Das hängt damit zusammen, dass man, wenn man das Geburt Jesu feststellen will, man sich eben mit einigen Punkten auseinandersetzen muss, die im Neuen Testament in diesem Zusammenhang genannt werden. Die Datierung, die wir haben, stammt aus dem 6. Jahrhundert. Im Jahre 525 hat ein Mönch namens Dionysius Exiguus eine Datierung aufgestellt, nach der wir heute noch datieren. Möglicherweise, oder sogar sehr sicher, hat er sich geirrt. Möglicherweise sogar um 7 Jahre. Das würde bedeuten, wir sind heute bereits im Jahr 2017. Und das würde auch bedeuten, dass diese dramatische Silvesternacht von 99.00 war auch reine Fiktion, weil es war gar nicht der Geburt Jesu von 99.00, sondern die Geburt Jesu war wahrscheinlich ein paar Jahre früher. Aber es gibt auch andere Historiker, die es für denkbar halten, dass die Geburt Jesu später war, also nicht 7 vor, vielleicht sogar erst ein Jahr vor Christi Geburt. Also wenn man etwas zusammenbringen will, es werden im Zusammenhang mit der Geburt von Jesus drei Dinge im Neuen Testament behauptet, die muss man irgendwie zusammenbringen. Erstens wird behauptet, dass Herodes noch gelebt hat. Der ist nach übereinstimmender Aussage eigentlich nahezu alle Althistoriker. Es gibt immer einen, der andere Meinung ist, das gibt es in jedem Fach, in jedem Disziplin, aber sonst sind sich alle einig, dass Herodes im Jahre 4 vor Christi Geburt gestorben ist. Und Jesus hat noch gelebt, als er lebte. Zweitens gab es im Zusammenhang mit der Geburt Jesu eine ganz besondere Zählung. Daran wird man immer in der Weihnachtsgeschichte erinnert, dass Augustus da aussandte unter dem Stadthalter Quirinius. Das ist eine sehr komplizierte Frage. Da könnte man allein 45 Minuten drüber reden. Das möchte ich jetzt heute Morgen erstmal nicht tun. Da kommt am ehesten das Jahr 7 vor in Betracht. Und dann gibt es noch, und das ist auch Diskussionsgegenstand, eine besondere Sternenkonstellation. Und da gibt es verschiedene Varianten. Die Variante, die für die meisten Historiker die interessanteste zu sein scheint, ist eine Variante einer Sternenkonstellation, auch aus dem Jahre 7 bzw. 6 vor Christi Geburt. Von einem Professor für Astronomie der Universität Wien ist das in einem Buch, was in mehreren Auflagen erschienen ist, dargestellt worden. Also man muss praktisch versuchen, diese Dinge, die wir wissen mit der Geburt Jesu, zusammenzubringen. Und danach ist für die meisten Historiker am wahrscheinlichsten, dass er im Jahr 7 vorgeboren ist. Es gibt im Lukas-Evangelium Kapitel 3 ja den Vers, wo es über Jesus heißt, um diese Zeit, und zwar zur 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, war Jesus ungefähr 30 Jahre. Und eine Sache, der Dionysius Exiguus wahrscheinlich auch gemacht hat, er hat einfach das ungefähr gestrichen. Wenn man nämlich sagt, im 15. Jahr der Regierungszeit des Kaisers Tiberius war Jesus 30 Jahre, dann ist die Datierung kein Problem. Allerdings hat er eben ein Wort gestrichen, was im Neuen Testament steht, das hätte er wahrscheinlich besser nicht gestrichen, das Wort ungefähr. Also wahrscheinlich ungefähr um das Jahr 7, vielleicht ein bisschen näher an das Jahr 1, ja, 0 gibt es ja nicht, ist die Geburt von Jesus. Beim Tod ist es auch keine hundertprozentige Übereinstimmung, aber da sind die Historiker schon einiger. Die meisten Historiker, die sich damit befassen, gehen davon aus, dass Jesus am 7. April des Jahres 30 gekreuzigt wurde. Wir haben also um diesen Zeitraum haben wir es zu tun. Und das, was über Jesus ausgesagt wird, ist eben, dass er gepredigt hat, dass er als Jünger um sich versammelt hat, dass er geheilt hat, dass er Sündenvergebung ausgesprochen hat und dann eben dieser Punkt der Auferstehung, der in besonderer Weise die Jünger von Jesus in Bewegung gesetzt hat, das zu verkündigen und der Startschuss waren für die christlichen Glauben, die christliche Religion. Also das Thema ist hochbedeutsam und ich möchte ganz kurz zu einem zweiten Punkt etwas sagen, nämlich zu dem Punkt Geschichtswissenschaft und Wirklichkeit. Wir hatten es heute Morgen ja schon mal zu tun mit Naturwissenschaft und Wirklichkeit, mit dem Netz des Physikers und wie ich schon sagte, auch die Historiker haben den gleichen Begriff übernommen, jedenfalls einige, und sprechen vom Netz des Historikers. Zunächst mal möchte ich betonen, dass der Untertitel meines Vortrags heute Morgen heißt Ein Historiker über die Auferstehung von Jesus Christus. Also nicht ein Theologe, nicht ein Philosoph und auch nicht ein Naturwissenschaftler, sondern ein Historiker. Die Frage ist, was ist da Besonderes zu erwarten und was ist da nicht zu erwarten? Ich war vor vielen Jahren mal bei einer Plenumsdiskussion, da ging es um die Wunder im Neuen Testament. Da war ein Physikprofessor, der wurde gefragt, was sagen Sie als Physiker über die Wunder im Neuen Testament? Dann hat er gesagt, was soll ich dazu schon sagen? In der Physik haben wir es zu tun mit Dingen, die wiederholbar sind, prognosefähig, reproduzierbar. Das sind Wunder natürlich nicht schon von der Definition her. Und er hat gesagt, wenn Sie wissen wollen, ob ein Wunder, etwa was im Neuen Testament beschrieben steht, stattgefunden hat, dann dürfen Sie keinen Physiker fragen, dann müssen Sie einen Historiker fragen. Das hat er sicher gesagt, weil ich auch da saß, dass er mir auch die Chance geben wollte, was zu sagen. Aber er hat natürlich auch recht, denn er hat eine Begründung dafür geliefert. Er hat gesagt, Sie müssen einen Historiker fragen, denn ein Historiker kann Ihnen sagen, ob die Zeugen, die das Wunder überliefern, glaubwürdig sind. Und das ist der entscheidende Punkt. Historiker, wenn man sie jetzt überhaupt vergleichen will mit einer anderen wissenschaftlichen Disziplin, arbeiten nicht wie Naturwissenschaftler. Man kann die Geschichte nicht so ohne weiteres einfach wiederholen und sagen, jetzt fangen wir nochmal von vorne ein und tun so, als hätte nichts stattgefunden. Das geht gar nicht. Sondern sie arbeiten wie Juristen. Das heißt, Historiker führen einen Indizienprozess. Das, was sie in den Geschichtsbüchern vorfinden, sind Rekonstruktionen vergangener Ereignisse aufgrund von Indizien. Und wie das bei Indizien so ist, es kommt leicht dazu, dass Indizien unterschiedlich bewertet werden. Das gilt aber für jede Wissenschaft, nicht nur für Historiker. Also man ist immer als Historiker auch vor der Frage, wie will ich die Fakten bewerten? Das gilt für Theologen. Also manche wundern sich ja, dass es bei Historikern unterschiedliche Meinungen gibt. Bei Theologen gibt es noch mehr unterschiedliche Meinungen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wie man bestimmte Fakten interpretiert. Indizien, die man gefunden hat, wie werden sie interpretiert? Auch bei Juristen. Durchaus vor Gericht gibt es manchmal, obwohl sich die Lage der Indizien gar nicht geändert hat, eine unterschiedliche Bewertung. Ein anderes Gericht kommt zu einem anderen Urteil, weil man die Indizien auf einmal anders bewertet. Vielleicht hat man ein neues Indiz dazugewonnen, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist nur einfach die Lebenserfahrung der Richter so unterschiedlich, dass die einen etwas für möglich halten, was die anderen nicht für möglich halten. Man führt einen Indizienprozess. Und selbst bei Naturwissenschaftlern, darüber haben wir heute Morgen ganz kurz gesprochen, werden auch Indizien unterschiedlich bewertet. Also zum Beispiel Naturwissenschaftler bewerten das Faktum, und das ist unbestreitbar, das Faktum des anthropischen Prinzips unterschiedlich. Naturwissenschaftler ziehen unterschiedliche Schlüsse aus dem Faktum des anthropischen Prinzips. Und bei Medizinern, das ist mehr ein Scherz, aber sicher auch mit einem Kern Wahrheit, hat Kurt Tucholsky einmal gesagt, wenn zwei Ärzte einer Meinung sind, ist einer davon gar kein Arzt. Also daraus kann man schließen, auch bei Medizinern werden Fakten, also vielleicht sogar Röntgenbilder, unterschiedlich bewertet, wie man daraufhin weitergeht. Das ist ganz wichtig im Blick zu halten für alles Weitere, was ich sage. Wir haben es in der Geschichtswissenschaft wie auch in den anderen Geistes- und Naturwissenschaften mit Indizienbewertung zu tun. Und die Frage ist, wie bewerten wir die Indizien? Also wie fern halten wir dies und jenes für plausibel oder nicht für plausibel? Daher kommt es eben zu unterschiedlichen Meinungen, wie wir auch in der Bewertung von Personen oder auch im Alltag in der Bewertung von Situationen und Fakten auch manchmal erleben müssen, dass andere Personen das ganz anders sehen als wir selbst. Also ist die Frage, wie werden Indizien bewertet? Und das spielt für die Historiker natürlich eine ganz große Rolle, wie es dieser Physiker auch sagte, die Glaubwürdigkeit der Zeugen. Natürlich fragen sich die Historiker, wenn etwas überliefert ist, wie wahrscheinlich ist dann das Ereignis? Und je unwahrscheinlicher etwas ist, was überliefert wird, umso wichtiger ist die Frage, wie glaubwürdig sind die Zeugen? Nur davon, dass ein etwas ganz Unwahrscheinliches überliefert, kann man nicht sagen, das kann es gar nicht gegeben haben. Sondern die Frage ist, wie berechtigt ist es, das zu übernehmen oder auch wie berechtigt ist es, das abzulehnen? Also Historiker fragen durchaus nach Wahrscheinlichkeiten, nach Plausibilitäten und wissen aber gleichzeitig, dass in der Geschichte manchmal das Unwahrscheinliche geschieht. Sowohl im persönlichen Leben als auch in der großen Weltgeschichte. Also im persönlichen Leben ist es so, dann sprechen wir davon, ein unglaublicher Zufall. Also wir haben etwas erlebt oder uns wurde was glaubwürdig überliefert, erzählt, was ganz unglaubwürdig klingt. Aber es gibt einen Augenzeugen, der sagt, so war das, ganz genau so war das. Weil das berühmteste Beispiel in der Weltgeschichte in den letzten Jahrzehnten war der Fall der Berliner Mauer. Man konnte jetzt aus Anlass des 20-jährigen Jubiläums des Falls der Berliner Mauer Videos sehen aus der damaligen Zeit, Filme aus der damaligen Zeit. Und da hat sich herausgestellt, dass viele der sogenannten Experten damals noch kurz vorher nicht davon ausgingen, dass die Mauer je, oder jedenfalls nicht in Kürze, fallen würde. In einer Zeitung, im Spiegel war es, wurde sogar berichtet, dass der westdeutsche Geheimdienst noch am Tag vor dem Mauerfall nicht vom Mauerfall ausging. Man fragt sich, wofür bezahlt man einen Geheimdienst, der nicht mal das weiß, was am nächsten Tag nahezu gleichzeitig stattfindet. Also es war extrem unwahrscheinlich. Im Nachhinein können wir alles beliebig wahrscheinlich machen. Im Nachhinein sahen wir, das war doch alles angelegt und so. Aber für die, die da drin lebten, war es damals unwahrscheinlich. Oder um ein Beispiel zu nehmen aus unserer eigenen Geschichte. Wenn man 100 Jahre zurückgeht, war es extrem unwahrscheinlich, dass es uns je geben würde. Also wer da alles wen geheiratet hat oder nicht, dass es uns heute gibt, das war vor über 100 Jahren extrem unwahrscheinlich. Nur heute, wo wir da sind, finden wir nichts Wahrscheinlicheres als unsere eigene Existenz. Das hat mal jemand gesagt, ich kann mir das Leben ohne mich gar nicht mehr vorstellen. Aber vor über 100 Jahren war das extrem unwahrscheinlich. Also das ist sozusagen ein Konflikt, den wir haben. Einerseits fragen wir nach Wahrscheinlichkeit, nach Plausibilitäten. Andererseits wissen wir, dass in der Weltgeschichte, aber auch in der kleinen Geschichte unseres eigenen Lebens immer wieder Dinge passieren, die unwahrscheinlich sind, aber die stattfinden. Wie es überhaupt ein Phänomen ist, wenn wir eine Geschichte hören, sehen oder lesen, fragen wir uns immer, stimmt das oder stimmt das nicht? Also Historiker. Ich spreche über das Thema als Historiker. Historiker führen einen Indizienprozess wie Juristen. Die Indizien, mit denen Sie es zu tun haben, oder die Quellen zunächst, aus denen Sie Ihre Indizien gewinnen, sind andere Historiker, also zum Beispiel antike Historiker, die etwas schreiben über ihre Zeit. Oder die selber etwas über vergangene Zeiten schreiben, aber die andere Quellen zur Verfügung hatten, als wir es heute haben. Oder es sind Inschriften, manchmal gibt es auch ganz interessante Inschriften auf Münzen oder auf Papyri. Und dann gibt es, also die Historiker unterscheiden, da gibt es verschiedene Begriffe, man kann sagen, Primärquellen, Sekundärquellen, auch sekundäre Quellen, zum Beispiel Briefe. Aus der Antike sind ja viele Briefe erhalten, Briefe Ciceros etwa. Das sind eigentlich keine primären Geschichtsquellen, aber man kann enorm viel lernen. Das sind nicht Sachen, die geschrieben worden sind, um etwas aus der Geschichte darzustellen, aber für heutige Historiker ist das sehr interessant, um etwas über das Leben der Themen, die geistige Situation am Ende der Römischen Republik zu lernen. Aber das sind so die Quellen, mit denen es Historiker zu tun haben. So gehen Historiker vor. Und das muss man also immer beachten bei dem, was ich jetzt sage. Historiker führen einen Indizienprozess. Deshalb die erste Frage für unser Thema, welche Quellen gibt es denn über das Leben von Jesus und der ersten Christen, die von Historikern für glaubwürdig gehalten werden, die als glaubwürdig angesehen werden. Es geht immer um die Frage der Vertrauenswürdigkeit und der Glaubwürdigkeit einer Quelle. Und da ist es so, das, womit Historiker arbeiten, wenn sie sich mit den Fragen von Jesus und seiner Zeit beschäftigen, sind im Wesentlichen die Texte, die im Neuen Testament als Evangelien zusammengestellt worden sind. Es gibt nur wenig Material außerhalb des Neuen Testamentes, was von Historikern als historischer Text ernst genommen wird. Also eine Ausnahme, sicher eine der bekanntesten Ausnahmen, ist eine Stelle bei Tacitus. Tacitus hat Anfang des 2. Jahrhunderts über das erste Jahrhundert geschrieben, über die römischen Kaiser, diese Geschichte dargestellt. Und er schreibt auch etwas über Jesus Christus. Interessanterweise schreibt er über die Christen im Zusammenhang mit dem Brand in Rom im Jahre 64. Nero, wie manche noch heute vermuten, hat damals Rom in Brand gesteckt, aber man weiß es nicht genau. Jedenfalls wurde Rom in Brand gesteckt und Nero hat die Christen bezichtigt, sie hätten Rom in Brand gesteckt. Die Christen wurden dafür verurteilt und hingerichtet. Damals hat das niemand geglaubt. Viele haben geglaubt, es war Nero selbst. Aber weil das ein solch einschneidendes Ereignis in der römischen Geschichte war, sieht sich Tacitus gezwungen, etwas über diese Christen zu schreiben. Wer sind denn diese Christen, die hier fälschlich bezichtigt werden, Rom in Brand gesteckt zu haben und die dafür umgebracht werden. Und da schreibt er einen Satz, der sehr berühmt geworden ist. Tacitus schreibt, dieser Name, Christen, stammt von Christus, der unter Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Also man könnte sagen, dass eine präzise Übereinstimmung mit dem, was wir auch im Neuen Testament finden, Christus wurde hingerichtet zur Zeit des Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus. Das ist etwas, was wir bei Tacitus finden. Interessanterweise eben nicht im Zusammenhang mit dem Tod von Jesus, der ja wahrscheinlich im Jahre 30 war, sondern viele Jahrzehnte später, als auf einmal die Christen, wenn auch tragisch, eine Rolle innerhalb der römischen Geschichte gespielt haben. Aber im Wesentlichen haben wir es mit den Texten des Neuen Testaments zu tun, mit den Evangelien oder auch der Apostelgeschichte, wenn wir etwas über Jesus und die ersten Christen herausfinden wollen. Und wenn das so ist, dann stellen sich für Historiker einige Fragen, und zwei dieser Fragen möchte ich Ihnen nennen, das sind sicher die beiden wichtigsten Fragen. Nämlich die erste Frage heißt, wollen diese Texte nach ihrem Selbstverständnis überhaupt als historische Texte ernst genommen werden? Das ist ja bei jedem Text, mit dem man zu tun hat, eine wichtige Frage, wie versteht der Text sich selbst? Also man kann Texte überfordern, wenn man denkt, das sind jetzt alles historisch ernstzunehmende Texte, aber das wollen die selber gar nicht sein. Man kann auch einen Text unterfordern, wenn man denkt, das sollen nur Legenden und Geschichten sein, aber der Autor selber erhebt den Anspruch, das sei historisch ernst zu nehmen. Das ist also die erste wichtige Frage, wie wollen die Texte des Neuen Testaments selbst verstanden werden? Es wird immer wieder behauptet, die Autoren des Neuen Testaments, also die Evangelien, meine ich damit, die Evangelienschreiber, hatten kein historisches Interesse. Aber das ist nicht richtig. Es gibt eine klassische Stelle, die Sie vielleicht kennen, und zwar aus dem Anfang des Lukas-Evangeliums. Das Lukas-Evangelium beginnt mit einem Satz, der sich über vier Verse hinstreckt, wo Lukas etwas aussagt über sein Evangelium, wie er es schreibt und warum er es schreibt. Da heißt es, ich zitiere das mal jetzt in meinen eigenen Worten, nachdem es schon viele unternommen haben, etwas über die Ereignisse zu schreiben, die sich in unserer Mitte zugetragen haben, auch Augenzeugen sind darunter, so hat es auch mir gut geschienen, allem nachzugehen, sorgfältig zu recherchieren und es der Reihe nach aufzuschreiben für dich, edler Theophilos, damit du den Grund der Lehre erkennst, in der du unterrichtet worden bist. Das ist also der erste Satz, jetzt in meinen Worten, aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 1, 1 bis 4. Und dieser Satz enthält einige Punkte, die für Historiker von einer großen Bedeutung sind. Erstens sagt Lukas, dass er nicht der Erste ist, der ein Evangelium schreibt, nachdem es schon viele unternommen haben, über die Ereignisse zu schreiben, die sich in unserer Mitte zugetragen haben. Also er hatte Vorlagen, schriftliche Vorlagen. Zweitens schreibt er, es gibt Augenzeugen. Augenzeugen, und er nennt sie Diener des Wortes. Aber es kommt mal das Wort Augenzeuge vor. Drittens, er hat selber eigene Recherchen durchgeführt. Da steht auf Griechisch Akribos, wir haben das im Deutschen noch mit dem Wort akribisch, eigene Recherchen durchgeführt. Viertens, er hat das der Reihe nach sortiert, er schreibt also der Reihe nach, wobei der Reihe nach chronologisch gemeint sein kann, aber auch thematisch. Also wer über die Geschichte des 20. Jahrhunderts schreibt, der kann einfach chronologisch vorgehen. Das werden die meisten nicht machen, die meisten werden das in irgendwelche thematischen Blöcke einteilen und Erster Weltkrieg zwischen den Weltkriegen und dann vielleicht auch andere Themen haben, die sie für wichtig finden, aber nicht nur streng chronologisch. Und das Letzte, Lukas schreibt, dass er das Ganze einem Theophilos widmet, der eine Unterweisung im christlichen Glauben hatte, und dem will er darstellen, was ist denn die historische Grundlage für das, was du gelernt hast über den christlichen Glauben. Da gibt es auch eine historische Grundlage und darüber sollte ich dieses Evangelium informieren. Dieses Vorwort ist deshalb für uns auch so bedeutungsvoll, weil Lukas auch der Autor der Apostelgeschichte ist. Aber man kann so sagen, wir haben also eine Selbstdarstellung von dem Verfasser eines Evangeliums und der Apostelgeschichte. Also das ist sozusagen das längste Stück, was wir überhaupt haben über Christus und die ersten Christen. Und es spricht nichts dagegen, wie Historiker auch hingewiesen haben, bei den anderen Evangelien, wo solche Sätze nicht stehen, von einer ähnlichen Ausgangslage auszugehen. Also hier ist es eindeutig, es gab, glaube ich, emeritiert, eine Althistorikerin an der Universität Göttingen, die Frau Helga Botermann, die darüber geschrieben hat, dass Lukas genauso vorgeht wie antike und auch moderne Historiker. Es gibt Quellen, eigene Recherchen, es gibt Augenzeugen, das ist natürlich für einen Historiker immer besonders gut. Und er hat eigene Recherchen durchgeführt und versucht, das Ganze in einer gewissen Ordnung zu schreiben. So Frau Botermann, wir haben Ihren Text auch auf unserer Homepage, wie wir auch zur Frage der Glaubwürdigkeit des Neuen, der historischen Glaubwürdigkeit des Neuen Testaments einige Texte auf unseren Seiten haben. Wollen die Evangelien historisch ernst genommen werden? Ich komme nochmal auf Lukas zurück, und zwar auf das Kapitel 3. Das Kapitel 3 beginnt mit einem Satz, der oft in der Adventszeit gelesen wird, ich glaube meistens am dritten Advent. Wer da in den Gottesdienst geht, in einen evangelischen, katholisch, weiß ich jetzt nicht, aber vermute Ähnliches, der hört meistens im 15. Jahr der Regierungszeit des Kaisers Tiberius, als, und dann wird aufgezählt, Pontius Pilatus, Herodes, wenn alle Namen aufgezählt, die da gleichzeitig an der Regierung waren. Das war antike Datierungsweise, 15. Jahr der Regierungszeit des Kaisers Tiberius, in anderen Welt mitgenommen. Das wäre also, das würde man heute sagen, im zweiten Jahr von Barack Obama, als Angela Merkel, Nicolas Sarkozy und wie sie alle heißen, gerade an der Regierung waren. Da kann man ungefähr ausrechnen, aha, das Jahr meint er. 15. Jahr der Regierungszeit des Kaisers Tiberius. Die Alleinherrschaft hat Tiberius im Jahr 14 begonnen. 15. Jahr wären wir etwa im Jahre 28. Diese Namen, die da aufgezählt sind in Lukas 3,1, hat man natürlich auch untersucht und hat festgestellt, die haben alle regiert etwa in diesen Jahren von 26 bis 34. Das ist also nochmal ein bisschen eingeschränkt. Pilatus ging bis 36, aber wenn wir die Namen nehmen, dann ist es ein paar Jahre kürzer. Wir befinden uns also in diesem Großraum des Jahres 30. Da hat sich das alles abgespielt. Und wir haben hier die gleiche Situation, wie ich eingangs schon sagte. Auch für Lukas gilt nicht irgendwann, irgendwo, sondern eben im 15. Jahr der Regierungszeit des Kaisers Tiberius. Es ging ihm durchaus um Genauigkeit zu sagen, wir sprechen von diesem Jahr. Lukas 3, der Vers 1. Eine zweite Frage, also man muss die Frage bejahen, dass die Autoren der Evangelien ein historisches Interesse hatten. Jeweils Frau Botermann, Althistorikerin der Universität Göttingen, bejaht das und sie ist nicht die Einzige. Die zweite Frage, die man als Historiker hat, ist die, wann wurden denn die Evangelien geschrieben? Also wie groß ist der zeitliche Abstand der Texte zu den Ereignissen, über die sie schreiben? Nun, da ist es so, in Deutschland gibt es eine Mehrheitsmeinung und eine Minderheitenmeinung. Die Mehrheitsmeinung sagt, die Evangelien in der Form, wie sie vorliegen, wurden geschrieben zwischen 65 und 95 nach Christi Geburt. Die Minderheitenmeinung sagt, sie wurden geschrieben zwischen 40 und 65 nach Christi Geburt. Also im Jahr 30 hat das ungefähr stattgefunden, was in den Evangelien geschildert wird. Man sagt meistens Markus-Evangelium hoch in den 60ern, Matthäus und Lukas nach 70 und das Johannesevangelium in den 90ern. Das ist so die Mehrheitsmeinung. Aber wie gesagt, es gibt eine Minderheitenmeinung, die auch momentan selbst unter Historikern nach meinem Eindruck am Wachsen ist. Hier möchte ich Ihnen ein Beispiel dafür geben, wie kommt man zu diesen Datierungen. Wenn Sie die Einführungsbücher lesen, das ist, glaube ich, ganz egal, ob evangelisch oder katholisch, zu den einzelnen Evangelien, werden Sie feststellen, dass ein ganz zentrales Ereignis in der Frage der Datierung der Evangelien die Zerstörung Jerusalems ist. Im Jahre 70 wurde Jerusalem von den Römern belagert, in Brand gesteckt und zerstört. Auch der Tempel. Bis auf einige Restmauern, die man ja heute noch sehen kann. Und das war nicht nur einfach die Niederlage eines Volkes, Untergang einer Hauptstadt, sondern es war auch gleichzeitig die Zerstörung des Tempels, also eines ganz besondersten Platzes, um Gott nahe zu kommen und nahe zu sein. Und nun sind sich eigentlich die Historiker einig, dass sie sagen, wenn die Evangelien nach 70 geschrieben worden wären, wo vieles in den Evangelien sich in Jerusalem abspielt, müsste man eigentlich Hinweise finden auf die Zerstörung Jerusalems. Wenn wir keine Hinweise auf die Zerstörung Jerusalems finden, müssten sie eigentlich vor 70 geschrieben worden sein. Und das ist sozusagen der Streitpunkt, die Interpretation der Indizien. Die spannende Frage ist, findet man nun Hinweise oder nicht? Und die Mehrheit der deutschen Theologen sind der Meinung, man findet Hinweis. Also klassisch ist Lukas-Evangelium. Im Lukas-Evangelium wird Jesus mit den Worten zitiert über Jerusalem, hier bleibt kein Stein auf dem anderen. Aha, nach 70. 70, kein Stein auf dem anderen, also nach 70 geschrieben. Nun hat das Argument jetzt rein logisch auch schon früher nicht jeden überzeugt, weil dieses Argument hat natürlich eine Voraussetzung. Die Voraussetzung lautet, dass es nicht möglich ist, dass jemand zu Lebzeiten etwas sagt, was erst nach seinem Tode eintrifft. Ganz theoretisch könnte das möglich sein. Interessanterweise berichtet Flavius Josephus von einem Juden, der jahrelang vor der Zerstörung Jerusalems immer wieder gesagt hat, Jerusalem wird zerstört werden. Der nennt ihn auch namentlich, also so eine Person hat es tatsächlich gegeben. Es kann vorkommen in der Geschichte, dass einer zur Lebzeit etwas prophezeit, was erst nach seinem Tode eintrifft. Aber inzwischen gibt es weitere Argumente für den glauben, dass die Evangelien von der Zerstörung Jerusalems nichts wussten. Das eine ist von dem englischen Bischof Robinson. Das war der führende Gott-ist-Tod-Theologe, also kein besonders frommer Mann, wie er selber im Vorwort schreibt. Der hat ein Buch geschrieben in den 70er Jahren, Redating the New Testament. Und er hält von dieser Datierung anhand von der Zerstörung Jerusalems wenig bis nichts. Er sagt, die Worte, die Jesus sagt über die Zerstörung Jerusalems, sind alles Zitate aus dem Alten Testament. Das kann man ja nachlesen. Daraus zieht Robinson im Schluss, die Autoren des Neuen Testaments haben von der realen Lage der Zerstörung Jerusalems nichts gewusst, sondern sie lassen ihn einfach das Alte Testament zitieren. Das hat er zitiert. Aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass das auch in Erfüllung gekommen ist. Und vor kurzem, vor 2 Jahren, hat in Konstanz ein Althistoriker eine Doktorarbeit geschrieben und ist genau diesem Gedanken nachgegangen und hat gesagt, das entscheidende Punkt bei der Zerstörung Jerusalems und bei der Zerstörung des Tempels war Feuer. Feuer kommt aber in keiner der Prophezeiungen von Jesus vor. Wenn man also schon glaubt, es ist Jesus nachträglich in den Mund gelegt worden, warum fehlt dann das Feuer, wenn es nachträglich war? So ist dieser Althistoriker der Meinung, dass man sich wahrscheinlich von dem Gedanken verabschieden muss, dass die Evangelien alle nach 70 geschrieben sind, sondern sind früher als 70 geschrieben. Ich lasse das völlig offen, wollte Ihnen nur sagen, es gibt eben diese zwei Meinungen, weil es unterschiedliche Interpretationen der gleichen Indizien gibt. Aber selbst wenn wir uns der Mehrheitsmeinung, die also für eine spätere Abfassung ausgeht, anschließen, heißt das, zwischen 65 und 95 die Evangelien geschrieben, das ist also ein zeitlicher Abstand von 40, 50 Jahren nach den Ereignissen. Und von daher würde das wohl auch noch stimmen, was Lukas sagt, dass Augenzeugen noch leben. Und wie gesagt, es gibt viele Historiker, die der Meinung sind, dass das zu spät ist, dass die Evangelien doch früher abgefasst sein müssen als erst nach dem Jahre 70. Und Frau Botermann weist in ihrem Artikel darauf hin, Augenzeugen leben noch. Das heißt, sie konnten nicht nur befragt werden, sondern sie konnten auch das beurteilen, was Lukas geschrieben hat, sowohl in seinem Evangelium als auch in seiner Apostelgeschichte. Das ist der zeitliche Abstand. Eine andere Frage, seit wann sind die Evangelien so zusammengestellt, wie sie zusammengestellt sind? Dazu sage ich etwas, weil Dan Brown ja in seinem Buch einen Experten sagen lässt, dass der Kaiser Konstantin die Evangelien erst zusammengestellt hat im 4. Jahrhundert, aber das entspricht nicht der Wahrheit, sondern die Evangelien in dieser Form, wie wir sie heute vorfinden, auch als kanonisch zu sehen, das geht zurück auf Mitte, wahrscheinlich Anfang des 2. Jahrhunderts. Dafür gibt es einige Belege. Anfang, spätestens Mitte des 2. Jahrhunderts, waren es genau diese 4 Evangelien, die wir heute haben, die in der Gemeinde Gottes als kanonisch galten, das heißt als Richtschnur für Glauben und Leben, weil sie vertrauenswürdig waren, weil sie in Gemeinden gelesen wurden und weil sie zurückgingen auf Augenzeugen und damit auch sehr nah an den Ereignissen dran waren. Ein letztes noch, wann gibt es Papyri über Original-Papyri der Evangelien? Auch da ist die Situation ausgesprochen positiv im Verhältnis zu anderen antiken Texten. Also es gibt unbestritten einen Papyrus des Johannesevangeliums vom Beginn des 2. Jahrhunderts. Wahrscheinlich aus dem Jahre, oft liest man ganz genau ein Jahr, was mich sehr überrascht, Jahr 125, dass man so genau weiß, dass dieser Papyrus im Jahr 125 ist. Manche sagen ja vielleicht ein paar Jahre früher oder später. Übrigens hat erst dieser Fund Anfang des 20. Jahrhunderts viele deutsche Theologen davon überzeugt, dass das Johannesevangelium nicht Ende des 2. Jahrhunderts geschrieben sein kann. Wenn wir bereits ein Papyrus haben vom Anfang des 2. Jahrhunderts, muss es natürlich ein bisschen früher geschrieben sein. Und dieser Papyrus wird ergänzt dadurch, dass man das komplette Johannesevangelium vom Ende des 2. Jahrhunderts hat, wobei diese Datierungen immer zurückgehen auf papyrologische Untersuchungen. Also nicht jetzt auf den Inhalt, sondern aufgrund des Materials können wir ganz sicher sein, dass es aus diesem Jahrhundert bzw. diesen Jahrzehnten stammt. Und das ist eine sehr günstige Situation. Die ersten Texte von Tacitus oder Thukydides und anderen, die sind 800 bis 1300 Jahre nach dem Original erst erhalten, während wir Texte der Evangelien schon wenige Jahrzehnte nach dem Original, der Originalabschrift vorliegen haben. Komplett liegt das Neue Testament aus Handschriften aus der Mitte des 4. Jahrhunderts vor. So viel diese Vorfragen. Ich habe das etwas ausführlicher gemacht, einfach um Ihnen auch nochmal zu zeigen, es handelt sich um einen Indizienprozess. Und das, was Sie finden in den Geschichtsbüchern, sind Rekonstruktionen. Und mich hat das immer als Student mehr interessiert, wie etwas in die Geschichtsbücher hineinkommt, als nur zu lesen, was drinsteht. Sondern man fragt ja immer, wenn die sagen, das wurde da und da geschrieben, woher wissen die das? Deshalb habe ich versucht, Ihnen an einigen Beispielen zu zeigen, wie Historiker damit umgehen und auch, dass es da eben unterschiedliche Auslegungen gibt, unterschiedliche Interpretationen, die auch zu unterschiedlichen Datierungen führen über das Leben von Jesus oder auch über die Abfassung der Evangelien. Wenden wir uns nun dem nächsten Punkt zu, und zwar dem, um den es ja im Wesentlichen geht, Indizien der Auferstehung. Aber das war mir wichtig zu sagen, wie gehen Historiker mit Quellen um? Und kommen wir nun zu der Frage der Indizien der Auferstehung. Das heißt, wenn man sich historisch mit der Auferstehung von Jesus Christus befasst, womit hat man es dann auf Seiten der Indizien zu tun? Letztlich kann man sagen, es gibt drei Gruppen von Indizien, mit denen man sich befassen muss. Erstens das leere Grab. Zweitens die Berichte über die Begegnungen mit dem Auferstandenen. Und drittens die Veränderungen im Leben der Jünger. Das sind, wie man auch sonst das immer liest, man muss sagen, auf diese drei Punkte kann man das reduzieren. Erstens das leere Grab. In allen Evangelien ist zu finden, dass das Grab von Jesus am dritten Tage leer war. Man sagt, so in der Antike hat man den ersten und letzten Tag mitgezählt. Also Freitag war die Kreuzigung, Freitag, Samstag, Sonntag, dritter Tag, der Sonntag. Ich bin früher viel in der DDR gewesen. Wenn ich da hinfuhr, musste ich immer einen Obolus etwas bezahlen, wenn ich reinkam. Und die haben auch immer antik gezählt. Also auch immer, wenn ich da reinkam, wurde immer der erste und der letzte Tag mitgezählt. Es gab da keinen Nachlass. Interessanterweise, aus der Antike findet sich keine Behauptung, dass das Grab nicht leer war. Sondern die Frage ist, wie ist es leer geworden? Deshalb ist das leere Grab auch kein Beweis. Wobei das Wort Beweis würden historisch auch vermeiden. Die sprechen auch nur von Hinweisen, wie auch die Physiker auch versuchen immer das Wort Beweis zu vermeiden. Es gibt eben Hinweise für etwas. Die spannende Frage beim leeren Grab besteht darin, wie ist es leer geworden? Zeugen werden genannt für das leere Grab, Soldaten, die das Grab bewachen sollten, Frauen, die kamen, um den Leichnam einzubalsamieren und die Jünger, die dann von den Frauen gerufen wurden, als die Frauen das Grab leer vorfanden. Das Interessanteste an diesen Personengruppen ist die Gruppe der Frauen. Und zwar ist es so, dass in der Antike, manchmal wird darüber gestritten, wie wenig, aber das Zeugnis von Frauen vor Gericht nichts oder fast nichts galt. Und man fragt sich, warum haben die Jünger, die das Evangelium geschrieben haben, damals für eine erfundene Geschichte, wenn sie denn erfunden war, ausgerechnet Frauen als Zeugen genannt, wo deren Zeugnis vor Gericht nichts gilt? Das macht eigentlich wenig Sinn. Vor allem im letzten Jahr hat die Bild am Sonntag über Auferstehung geschrieben und hat gerade dieses Argument genannt und hat gesagt, das wäre noch das Interessanteste. Warum für eine erfundene Geschichte Frauen zu bemühen? Sie waren ja auch die Ersten, die den Auferstandenen gesehen haben. Überall Frauen. Warum das, wenn deren Zeugnis vor Gericht nichts gilt? Das kann man alles nachlesen bei Pinchas Lapid. Das ist ein jüdischer Professor für Neues Testament, der vor einigen Jahren verstorben ist. Der ist kein Christ, der sich viel mit diesen Fragen des Neuen Testaments beschäftigt hat. Er hat auch ein Buch geschrieben über Auferstehung. Und er findet das eigentlich am erstaunlichsten, dass überall Frauen als Zeugen genannt werden. Also nehmen wir an, ich hätte früher in der damaligen Zeit diesen Vortrag gehalten, hätte gesagt, es gibt drei Gruppen von Zeugen, Soldaten, die Frauen und die Jünger. Dann hätte das Publikum zu mir gesagt, du sprichst von drei Gruppen, nennst aber nur zwei. Also du nennst nur die Soldaten, und weil die Frauen zählen ja nicht. Ja, was hat das für einen Sinn? Lapid sagt, dass Frauen als Zeugen genannt werden, hängt wohl damit zusammen, dass sie es wirklich waren. Es macht keinen Sinn, Frauen zu erfinden, wenn es nicht sein muss. Das kann nur dann in der damaligen Zeit. Ja. In der damaligen Zeit. Ja. Also das ist sozusagen die spannende Frage, wie ist das Grab leer geworden. Inzwischen gehen auch immer mehr Theologen davon aus, dass man wohl doch davon ausgehen muss, dass das Grab in Jerusalem leer war. Und zwar allein deshalb, weil man sich sagt, es wäre gar nicht möglich gewesen, in Jerusalem zu verkündigen, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Man hätte die Knochen da noch besichtigen können im Grab. Das hätte sich nicht lange halten können. Also von daher wird es wohl leer gewesen sein, aber wie ist es leer geworden? Das ist die spannende Frage. Man kann auch so sagen, das leere Grab ist für die Auferstehung von Jesus notwendig, aber nicht hinreichend. Also um Klavier zu spielen, ist es notwendig, dass ein Klavier dasteht. Für mich ist es nicht hinreichend, weil ich gar nicht Klavier spielen kann. Also braucht mehr dazu, aber es ist zunächst mal notwendig, sonst könnte überhaupt kein anderer da Klavier spielen. Also die Frage ist, wie ist es leer geworden? Und schon im Neuen Testament steht, durch Diebstahl. Das ist sozusagen der Hauptvorwurf, der gemacht wird. Den findet man schon im Matthäusevangelium. Der Leichnam wurde gestohlen. Im Zusammenhang mit dem leeren Grab gibt es einige interessante Beobachtungen im Neuen Testament. Zunächst einmal die Beobachtung, dass das leere Grab nicht zu einer Art Osterjubel geführt hat. Es ist nicht so, dass die Jünger da hinkommen, sehen das leere Grab und sagen, prima, das haben wir immer schon gewusst, er bleibt nicht hier. Sondern wenn man das liest, stellt man fest, sie haben darauf nicht vorbereitet. Die Jünger haben schon geglaubt, dass es eine Auferstehung der Toten geben wird. Das war jüdisches Gemeingut, als Glaube. Es gibt eine Auferstehung der Toten, aber am Ende der Zeiten. Aber dass der Messias als der Erstgeborene neuen Schöpfung auferstehen würde, darauf waren sie nicht gefasst. Deshalb eben Entsetzen, Furcht angesichts des leeren Grabes. Es gibt auch keine Grabverehrung, dass man also von Anfang an das Grab Jesu gezeigt hat. Das ist an sich auch ungewöhnlich. Meistens, wenn ein bedeutender Religionsführer stirbt, kann man zu dem Grab pilgern und es verehren. Letztes großes Beispiel war sicher das Lenin-Mausoleum in Moskau, wo dann immer Scharen von Menschen davor waren, um also das Grab zu besichtigen und zu verehren. Das findet sich im Neuen Testament und auch in der Zeit danach, soweit wir wissen, nicht. Sondern man hat dann erst im 4. Jahrhundert wieder mehr oder weniger mühevoll heraus versucht zu finden, wo war das Grab, was ist das richtige Grab. Wahrscheinlich war es das auch, was man jetzt als Grabeskirche in Jerusalem verehrt. Also damit ist das Erste, was wir als ersten Punkt finden, die Frage des leeren Grabes. Vor einigen Jahren hatte in einer Osterausgabe die Zeitschrift Focus auf etwas hingewiesen, was Historiker schon lange kennen, nämlich man hat im 19. Jahrhundert eine Inschrift gefunden, die man leider nicht genau datieren kann, wo es heißt, dass also für das Gebiet Judäa Schändung der Totenruhe und Leichenraub unter Todesstrafe gestellt wird. Und das sagt man sich als Historiker, also es muss ja irgendwas Besonderes vorgefallen sein, wenn man die Schändung der Totenruhe und Leichenraub unter Todesstrafe stellt. Was es ist, wissen wir nicht. Es gibt einige Historiker, sagen, das Einzige, was wir aus der Zeit und der Gegend kennen, man vermutet, die Inschrift ist irgendwie aus erster Hälfte des ersten Jahrhunderts, 30er, 40er oder 50er Jahre, ist eigentlich das nur mit dem leeren Grab von Jesus. So dass also der römische Statthalter, als er gemerkt hat, zu welchen Tumulten das führt, dass Christen behaupten, das Grab ist leer und tatsächlich das Grab ist leer, zu welchen Tumulten das in der Bevölkerung führt, dass sie sagen, also für den Fall, dass nochmal einer eine Leiche mitgehen lässt, das werden wir uns nicht bieten lassen. Das wird unter Todesstrafe gestellt. Seit er hat Focus eine große Titelschicht gemacht, muss er dann auch zugeben, da wir nicht wissen, wann es ist, wissen wir auch nicht, ob das wirklich etwas mit dem Grab von Jesus zu tun hat. Gerd Lüdemann, ein berühmter Professor aus Göttingen, der ist deshalb berühmt, weil er Theologieprofessor war und gesagt hat, Jesus ist nicht von den Toten auferstanden. Und anschließend hat er dann gesagt, er glaubt auch gar nicht mehr, dass Jesus Gott war und nennt sich auch nicht mehr Christ. Er hatte gesagt, die Jünger, die wussten nichts vom leeren Grab, sondern das ist erst im späteren in den Evangelien gekommen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass er von der späteren Datierung ausgeht, wie die Mehrheit seiner Kollegen, 60er, 70er, 80er Jahre der Evangelien, wo überall das leere Grab vorkommt. Wenn die Paulusbriefe früher sind, die sind nur 50er Jahre oder vielleicht nur Anfang der 60er Jahre, und da sagt er, würde man nichts vom leeren Grab finden. Das ist aber nicht richtig, sondern es gibt tatsächlich auch bei Paulus eine Passage, die einen unmittelbaren Rückschluss auf das leere Grab zulässt. Und zwar 1. Korinther 15, aus dem Kapitel hatte ich schon zitiert, in den Versen 3 bis 5. Da wird von begraben und auferweckt, ist da die Rede. Und es gibt eigentlich, außer Herrn Lüdemann, vielleicht noch zwei, drei Leute, kaum einen Theologieprofessor, soweit ich feststellen konnte, der nicht davon ausgeht, dass nach jüdischem Denken, wenn von einer Grablegung und einer Auferweckung die Rede ist, es auch eingeschlossen ist, dass das Grab leer gewesen sein muss. Es gibt in der Apostelgeschichte im Kapitel 13 sogar eine Rede, wo Paulus einen Unterschied macht zwischen dem Grab von David, der im Grab verwest, und dem Grab von Jesus. Einen ähnlichen Unterschied macht bereits Petrus im zweiten Kapitel. Unterschied von dem Grab von David, der Verweste, und Jesus, der eben nicht verwest im Grab. Alles so sah der Punkt 1, das leere Grab. Notwendig, aber nicht hinreichend, weil die spannende Frage ist, wie ist es leer geworden? Trotzdem ist interessant, denn die Gegner auch davon sprechen, der Leichnam wurde gestohlen. Heißt das ja, dass die Gegner der Auferstehung auch von einer leiblichen Auferstehung ausgehen. Nicht eine geistige. Denn sonst, bei einer geistigen Auferstehung würde das Finden des Körpers nichts ausmachen. Wenn man sagt, er ist geistig auferstanden, dann ist ja egal, ob der Körper hier oder da liegt. Wenn man aber sagt, er wurde gestohlen, dann heißt das auch, die Gegner der Auferstehung gingen von der Leiblichkeit der Auferstehung aus. Und das ist auch ganz offensichtlich in den Texten des Neuen Testamentes. Man geht von einer Leiblichkeit der Auferstehung aus. Und deshalb würde es einen Unterschied machen, wenn man den Leichnam finden würde, ja oder nein. Also ohne leeres Grab, keine Verkündigung in Jerusalem. Davon sind inzwischen mehr und mehr Theologen überzeugt. Kommen wir jetzt zu dem Punkt 2, der für Christen einen entscheidenden Punkt darstellt als historisches Indiz. Und zwar die Begegnungen mit dem Auferstandenen. Begegnungen mit dem Auferstandenen werden berichtet am Ende der Evangelien, am Anfang der Apostelgeschichte und vor allem aber in 1. Korinther 15. Das ist eigentlich dann für die Historiker der entscheidende Text. Und zwar gerade auch im Zusammenhang mit der Datierungsfrage und im Zusammenhang einer anderen Beobachtung. Also Datierungsfrage ist so, Evangelien, wie gesagt, die meisten gehen davon aus, die Evangelien sind erst 60er, 70er, 80er Jahre. Aber der 1. Korintherbrief ist wahrscheinlich um das Jahr 55 geschrieben worden. Also 25 Jahre nach den Ereignissen. Also es kann dann nur sozusagen ein Jahr plus oder ein Jahr minus. Ungefähr um das Jahr 55. Und in diesem 1. Korintherbrief nimmt Paulus zu einigen Fragen der Gemeinde Stellung. Darunter auch zu der Frage, wie kann es sein, dass es in Korinth Leute gibt, die nicht an die Auferstehung der Toten glauben, wo doch Gott Christus von den Toten auferweckt hat. Und dann kommt eine Passage, 1. Korinther 15, 3 bis 5, wo sich eigentlich, ich glaube, alle Theologen und Historiker einig sind, dass es sich hier um ein christliches Glaubensbekenntnis handelt. Möglicherweise das älteste, was es überhaupt gibt. 1. Korinther 15, wahrscheinlich bis zum Vers 5. Paulus beginnt dieses Kapitel mit dem Vers 1, mit dem Satz, ich habe euch, also den Gemeinden in Korinth, überliefert, was ich auch selber empfangen habe. Und dann kommt dieses Glaubensbekenntnis, was so strukturiert ist, dass es vier Verben hat. Gestorben nach den Schriften, Christus gestorben nach den Schriften, begraben, auferweckt nach den Schriften am dritten Tage und dann gesehen worden. Und dann kommt halt gesehen worden Petrus. Und da weiß man nicht genau, wie weit das eigentliche Glaubensbekenntnis geht. Da kommen auch die Formulierungen vor, mehr als 500 Brüder auf einmal, die meisten leben jetzt noch. Also jetzt noch, das heißt ja 25 Jahre später, etliche aber sind entschlafen. Das ist für viele Historiker eigentlich ein sehr interessanter Text, weil Paulus hier keinen Beweis für die Auferstehung führt, sondern die Gemeinde an etwas erinnert, was sie eigentlich schon weiß. Dass nämlich Christus von Gott auferweckt wurde und er gibt es ihr weiter in dem Glaubensbekenntnis, was er auch bekommen hat. Die spannende Frage ist, wann hat er das Glaubensbekenntnis selber empfangen? Gerd Lüdemann, von dem ich eben schon mal kurz berichtet habe, ist der Meinung, dass Paulus das Glaubensbekenntnis sehr, sehr früh empfangen hat. Die Bekehrung von Paulus wird auf das Jahr 32 gesetzt, spätestens 35. Drei Jahre später war er in Jerusalem, entweder im Jahr 35 oder 38. Er hat sich dort mit Petrus und Jakobus getroffen. Und die werden sich nicht nur über Getreidepreise am Markt unterhalten haben, sondern sicherlich auch über die Frage der Auferstehung. Manche denken, vielleicht hat er hier dieses Glaubensbekenntnis bekommen, was er dann, als er in Korinth war, etwa im Jahre 51, den Korinthern weitergegeben hat. Andere wie Lüdemann sind der Meinung, als Paulus in Damaskus Christ wurde, da hat er das Glaubensbekenntnis bekommen. Und das wäre sehr früh, im Jahre 32. Im Jahre 30 war die Kreuzigung, im Jahr 32 bereits gab es dieses fest formulierte Glaubensbekenntnis, wo auch von diesen Zeugen, diesen Auferstehungszeugen der Rede ist, von den mehr als 500, die jetzt noch zur Zeit der Abfassung des Evangeliums leben. Die meisten leben jetzt noch, etliche aber sind entschlafen. Also das ist sozusagen ein ganz entscheidender Punkt, dieser Punkt 1. Korinther 15, eine Darlegung darüber, dass der Auferstandene in einer bestimmten Zeit, einer begrenzten Zeit, Menschen, Jüngern begegnet ist. Zu dieser Frage der Auferstehung, der Begegnungen mit dem Auferstandenen gehört auch die Geschichte von der Himmelfahrt von Christus. Die Himmelfahrt von Christus ist für manchen Christen eine etwas komische Geschichte, aber sie ist sozusagen völlig logisch zur Auferstehung. Denn das irdische Leben von Jesus endete nicht in der Grablegung, sondern das irdische Leben von Jesus endete in der Himmelfahrt. Deshalb gehört Himmelfahrt als logische Konsequenz zur Auferstehung mit dazu. Also dieser Text ist sozusagen der interessanteste, nicht nur diese Texte in den Evangelien am Schluss oder Apostelgeschichte am Anfang, sondern 1. Korinther 15, 25 Jahre danach. Die meisten, etwa der 500 Auferstehungszeugen, leben jetzt noch. Also Paulus legt nahe, man könne sie befragen. Das ist sozusagen der Punkt 2 innerhalb eines Glaubensbekenntnisses, das möglicherweise bis auf das Jahr 32 zurückgeht. Dann gibt es noch einen dritten Punkt. Das dritte, das ist die Verwandlung im Leben der Jünger. Damit ist nicht nur gemeint, dass die Jünger, die ja vor der Verhaftung, vor dem Tod von Jesus geflohen sind, die vielleicht befürchtet haben, selber auch verhaftet zu werden und vor Gericht gestellt zu werden, ja vielleicht getötet zu werden und vielleicht auch versucht haben, in ihren früheren Beruf zu kommen, sondern dass die Jünger auf einmal in einer bestimmten Zeit in Jerusalem nicht irgendwo in der Provinz, sondern in Jerusalem auftreten und sagen, der Jesus, den ihr, wie ihr wisst, gekreuzigt habt, den hat Gott auferweckt. Davon sind wir Zeugen. Und dass sie bei dieser Aussage bleiben bis am Ende ihres Lebens und dafür nicht nur verspottet und verfolgt werden, sondern nahezu alle sind auch für diese Botschaft umgekommen, haben sich für diese Botschaft töten lassen. Es muss etwas ganz Revolutionäres im Leben begegnet sein, dass sie dazu gekommen sind und dazu auch bis zum Ende ihres Lebens geblieben sind. Und es gibt noch eine andere Frage der Verwandlung, dass sie, die aus dem traditionellen Judentum kamen, zentrale Glaubenssätze und Lebenshaltungen des jüdischen Glaubens in ganz kurzer Zeit, wie kurz auch immer, über Bord geworfen haben und Nachfolger und Anbeter von Jesus Christus geworden sind. Also dass sie, die aus dieser Verkündigung kommen, es der Lehre kommen, es gibt nur einen Gott, dass sie Jesus als Gott anerkennen und anbeten, sieht man etwa 1. Korinther 8, Vers 6 oder auch Philipperbrief, oder dass sie relativ bald auch eben das Passa vertauschen gegen Ostern, das ein für alle Mal. Oder auch später nicht nur von Anfang an den Sonntag als den Tag der Auferstehung zusätzlich feiern, sondern einigen Jahrzehnten spätestens dann auch den Sabbat durch den Sonntag ersetzen. Das muss etwas grundlegend Neues in ihrer Lebensgeschichte passiert sein. Die Frage ist auch hier wieder, wie will man diese Indizien interpretieren? Es geht in der Geschichtswissenschaft immer um die Frage der Interpretation der Indizien. Ich hatte letztes Jahr eine Diskussion mit Lüdemann, die teilweise auch veröffentlicht worden ist. Und wir waren uns in vielen Dingen einig, natürlich nicht in allen Dingen. Also wir waren uns einig, dass die Jünger unmittelbar nach der Kreuzigung in Jerusalem aufgetreten sind und davon gesprochen haben, dass Jesus leiblich von den Toten auferstanden ist, dass sie dabei geblieben sind, dass es ganz unterschiedliche Leute waren, die davon dabei geblieben sind, wie Petrus, ein Nachfolger von Jesus, wie Jakobus, der ursprünglich kein Nachfolger von Jesus war. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass dieses Glaubensbekenntnis, 1. Korinther 15, sehr alt ist, also möglicherweise tatsächlich bis zum Jahr 32 zurückgeht. Wir waren also in der ganzen Reihe Dingen einer Meinung. Die Frage ist, wie ist das zu interpretieren? Die Interpretation von Lüdemann heißt, es handelt sich hier nicht um ein historisches Faktum, sozusagen, die deswegen von der Auferstehung sprechen, weil die Auferstehung stattgefunden hat, sondern es handelt sich um Halluzinationen und Visionen. Sozusagen als Teil der Trauerarbeit haben die Menschen Visionen gehabt, Jesus könne auferstanden sein oder Halluzinationen. Da ist oft eingewandt worden, dass es sehr schwierig ist, die Vorstellung Halluzinationen bei so vielen Leuten gleichen Inhalts. Also wer halluziniert, hat nicht unbedingt die gleichen Halluzinationen wie sein Nebenmann oder Nebenfrau. Pinchas Lapid, den ich schon einmal zitiert habe, hat in diesem Zusammenhang Folgendes geschrieben. Er ist kein Christ, deshalb finde ich das so interessant, was er schreibt. Wenn die geschlagene und zermürbte Jüngerschar sich über Nacht in eine siegreiche Glaubensbewegung verwandeln konnte, lediglich aufgrund von Autosuggestion oder Selbstbetrug, so wäre das im Grunde ein weit größeres Wunder als die Auferstehung selbst. Also er sagt, man muss sich das einfach mal vorstellen. Er sagt, eine solche nachösterliche Verwandlung der Jünger, die nicht weniger real als plötzlich und unverhofft war, bedurfte wohl eines konkreten Grundes, der die Möglichkeit einer leiblichen Auferstehung keineswegs ausschließen kann. Eines dürfen wir mit Sicherheit annehmen, an ausgeklügelte Theologenweisheit haben weder die Jünger noch die Urgemeinde geglaubt. Das waren ja zum Teil eben ganz einfache und schlichte Menschen, wie sie selber auch betonen. Es muss etwas, das war die Frage des Indiz, Revolutionäres in ihrem Leben passiert sein. Also wenn wir uns als Historiker mit den historischen Fragen der Auferstehung beschäftigen, haben wir es mit drei Gruppen von Indizien zu tun, mit denen wir uns dann überlegen müssen, wie wollen wir sie erklären. Erstens, das leere Grab, in der Antike nicht bestritten, aber die Frage ist, wie ist es leer geworden? Notwendig, aber nicht hinreichend. Zweitens, die Begegnungen mit dem Auferstandenen, nicht nur berichtet in den Evangelien selbst, sondern vor allem in dieser Stelle, 1. Korinther 15, wo darüber kein historischer Beweis geführt wird, wo es aber vorkommt als Erinnerung an die Gemeinde und wo in besonderer Weise hingewiesen wird auf die 500, die damals dabei waren, von denen die meisten jetzt noch zur Zeit der Abfassung des Briefes leben. Und drittens, dass es eine enorme Verwandlung im Leben der Jünger gegeben hat. Das sind die drei Indizien, die man jetzt bewerten muss, um dann zu seiner Schlussfolgerung zu kommen. Abschließend möchte ich mit einem Einwand, den ich oft gehört habe. Oft sagt man, die Menschen in der Antike waren leichtgläubiger als wir. Mir hat sogar mal einer gesagt, damals an jeder Ecke einer auferstanden. Also das war nicht so. Man darf die Leute der Antike auch nicht für dümmer halten, als wir gehalten werden wollen. Die haben auch gewusst, dass es Dinge gibt, die man leicht glauben kann und schwer glauben kann. Genau wie wir auch. Man sagt zwar manchmal, wir haben die Aufklärung gehabt und die eben nicht. Und deshalb waren die Leichtgläubiger. Das stimmt nicht. Die wussten auch, es gibt manches, das ist nicht so ohne weiter zu glauben. Und dazu zählt auch die Auferstehung von Jesus Christus. Deshalb möchte ich schließen mit einem Hinweis auf eine Predigt, eine Rede, die Paulus in Athen gehalten hat. Die findet man in der Apostelgeschichte Kapitel 17. Und da spricht er auch über Jesus und die Auferstehung. Und da heißt es, am Ende der Rede gab es drei Gruppen von Hörern. Erstens die Spötter, die haben gesagt, sowas haben wir noch nie gesehen. Auferstehung gibt es nicht. Zweitens die Gruppe der Vertager. Sagten, sehr interessant, wenn Paulus nächste Woche nochmal wiederkommt, wollen wir uns mit das nochmal beschäftigen. Und drittens diejenigen, die zum Glauben kommen. Also drei Gruppen von Hörern. Und da würde ich jetzt mal behaupten, unabhängig Aufklärung vor oder nach, dass es die gleichen drei Gruppen bis heute gibt, wenn über die Auferstehung gesprochen wird. Sozusagen die Spötter, die Vertager und diejenigen, die zum Glauben kommen. Um Goethe zu zitieren, die Menschheit schreitet immer weiter fort, aber der Mensch bleibt immer derselbe. Ich glaube nicht, dass es darin einen Unterschied gibt, denn man kann das auch an anderen Beispielen sehen. Man müsste jetzt nicht das Beispiel nehmen, was ich genommen habe, der Auferstehung. Das lag halt nahe, weil wir über Auferstehung jetzt gerade nachdenken. Die Leute in der Antike haben auch gewusst, dass manche Dinge schwer zu glauben sind. Und andere Dinge sind einfacher zu glauben. Die spannende Frage ist halt, wie wollen wir die Indizien bewerten? Mit dieser schönen und spannenden Frage entlasse ich Sie und mich in die Mittagspause.